An den Sonntagen, wo wir Gottes Wort hören, werden wir oft aufgebaut, getröstet und auch gestärkt. Und manchmal sind wir auch ein wenig ärgerlich und verletzt, weil wir nicht alles so sehen, wie es uns im Wort dargelegt wird, weil es nicht immer nach unserem Kopf geht, weil das Wort ein eigenmächtiges Wort ist, das Gott geprägt hat, gesagt hat und das Gültigkeit hat. Ich möchte auch heute kein Wort bringen, wo wir so sagen dann, wir sind froh, es ist so wunderbar und es ist so schön. Ich möchte nämlich ein Wort bringen über das Ziel des Lebens. Denn unser Leben, das wir jetzt noch leben, das hat ein Ziel. Das Ziel ist eine Wohnung einmal haben bei Gott im Vaterhaus, dass wir mal dort zu Hause sind. Dazu möchte ich ein Wort lesen aus dem Johannesevangelium. In Kapitel 14, die Verse 2 bis 6. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, da wisst ihr den Weg. Da spricht Thomas zu ihm und sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Spricht Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater durch mich. Könnt ihr auch sagen, und niemand kommt in den Himmel durch mich. Und über dieses Thema möchte ich heute reden. Nicht sehr angenehm immer. Sehr gern wollen wir es oft nicht hören. Aber es muss auch immer wieder in den Predigten durchdringen, dass es zwei Orte gibt, die wir ansteuern, auf die hin wir leben und glauben, so oder so, ist der Himmel oder die Hölle. Aber bei diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, geht es um den Abschied von Jesus und von seinen Jüngern. Er lässt sie allein. Nicht, weil er sagt, ich habe schon genug Geduld gehabt mit euch. Die Geduld, die Liebe, die Gnade ist noch aufrecht. Aber er lässt sie allein und er geht von ihnen, weil er ihnen helfen will. Schon ein eigenartiges Besinnen. Ich gehe weg, aber ich will euch helfen. Kann aber auch nur Jesus sagen. Denn er kann uns auch von dort helfen, wo er jetzt ist im Himmel. Vor allen Dingen aber zeigt er seinen Jüngern, wohin sie schauen sollen, wenn er weggeht von ihnen, dass sie nicht zurückfallen in das Leben, das sie vorher gelebt haben, bevor sie Jesus begegnet sind. Und er sagt ihnen ganz klar und deutlich, schaut nicht auf die Welt. Das lesen wir im ersten Johannesbrief, ganz klar und deutlich. Es ist das Kapitel 2, Vers 15. Wieder dieselben Worte, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Nicht die Welt sollt ihr lieb haben, auch nicht das, was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Müssen wir auch einmal verkraften und verstehen. Er begründet es, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, das hochwertige Leben, das ist nicht vom Vater, sondern es ist von der Welt. Die Welt aber vergeht, mit ihnen auch die Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also wenn wir unterwegs sind, müssen wir bedenken und erkennen, entweder unterwegs zum Himmel oder zur Hölle. Eine Zwischenlandung gibt es nicht. Das ist auch gut und es ist so eingerichtet von Gott, dass wir den Ort unseres Aufenthaltes, wenn wir von dieser Erde mal gehen müssen, wenn hier unser Leben beendet ist, dass wir dann wissen und jetzt schon diesen Aufenthalt wählen, dass wir uns das erwählen, was für uns das Beste ist, wo wir auch dann einmal glücklich und froh sein werden. In der Heimat bei Gott, im Vaterhaus. Wir können wählen. Zwischen Himmel und Hölle. Manche wollen dieses Wort Hölle gar nicht gern aussprechen. Und sie sagen oft, ein Ort in der Gottesferne werden wir mal zubringen. Naja, Gottesferne, schon recht. Das bedeutet für mich, dass ich keine Angst haben brauche. Gottesferne. Bin ich auch jetzt oft in der Gottesferne. Etwas gravierender schon, wenn jemand sagt, wenn du nicht Gott hast, Jesus hast, wirst du deine Ort einmal in der Verdammnis zubringen. denn in Ewigkeit, in der Verdammnis. Das ist schon eher wert, dass man nachdenkt darüber. Aber Himmel und Hölle ist so ein Begriff, den die Menschen heute nicht gern hören, nicht hören wollen, auch nicht verstehen. Und darum auch die Frage, kann ein moderner Mensch heute noch an Himmel und Hölle glauben? Kann ein moderner Mensch noch an Himmel und Hölle glauben? Was ist ein moderner Mensch, müssen wir zuerst fragen. Was ist ein moderner Mensch? Ist es jemand, der alles, was gerade Mode ist, was gerade in ist, sich aneignet, damit er auffällt? Ist es die Kleidung? Ist es oft etwas, wo wir den Körper verschandelt? Die Tätowierungen, die so üblich modern sind? Sind es die Piercing, die man sich überall anstecken lässt, im Gesicht? Oder ist es ein moderner Haarschnitt, wie die Mohikaner ihn früher gehabt haben? Ist das ein moderner Mensch, der dies tut und immer nach dem neuesten Stand der Mode gekleidet ist? Ich möchte sagen, das ist ein modernistischer Mensch. Das ist ein modernistischer Mensch. Er tut zwar mit, aber modern ist er deswegen noch lange nicht. Ein Mensch, der mit offenen Augen durchs Leben geht, der mitten im Leben steht, auch seinen Mann steht, der die Forschung in unserer Tage kennt und mitdenkt, der kann auch an Himmel und Hölle glauben. So ein Mensch ist fähig dazu. Aber wichtig ist, dass ich an die Offenbarungen Gottes glaube, was Gott mir sagt in seinem Wort. Das ist wichtig. Das ist auch entscheidend, dass ich die Offenbarungen akzeptiere. Das hat Gott gesagt. Das will er von mir. Ich muss es akzeptieren und annehmen. Das ist wichtig, damit ich den rechten Weg gehe, der mich einmal zum Vaterhaus führt. In Römer 1, Vers 20 haben wir heute schon ein Wort gehört von der Natur draußen, wie schön es ist, das Zusammenhalten der Menschen. Aber dass wir Gott auch dort erkennen und sehen können, daran denken viele Menschen nicht. Denn es heißt in der Natur, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und seine Gottheit. Und die wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, aus seiner Schöpfung, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind der Nichtigkeit verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wir singen auch frohgemut, Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höhen sind Werke deiner Schöpfung. Aber glauben wir es auch so, dass das alles Gott geschaffen hat? Menschen wollen uns ja davon abbringen, dass es durch einen Urknall geschehen ist oder andere Ausreden. Aber Jesus zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen, und das ist der Weg zum Himmel. Und Jesus sagt uns auch, dass wir unterwegs sind. In diesem Leben sind wir unterwegs. Unterwegs zu einem bestimmten Ziel, das wir auch erreichen wollen. Aber wir gehen oft gedankenlos dahin auf diesem Weg. Das Ziel ist ja der Himmel, die Heimat bei Gott und nicht das Grab, wie viele Menschen noch glauben. Und wie können wir dieses Ziel erreichen? Wie können wir dorthin kommen, wo wir einmal gern sein möchten, aber jetzt nicht dieses Verlangen danach verspüren und auf eigene Wege gehen und suchen auch einen Weg, der uns dahin führt. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand aus der Ferne, der sich verloren oder verlaufen hat, wieder nach Hause findet. So wie der verlorene Sohn. Er hat etwas Großes falsch gemacht und hat etwas Entscheidendes wieder gut gemacht. Er ist zurückgekehrt zu seinem Vaterhaus. Zu seinem Vater, der die Hände ausgebreitet hat, ihn zu empfangen. Er war bereit, ihm zu vergeben, weil der Sohn hat wirklich Buße getan und Vergebung erbeten von seinem Vater. Vater, vergib mir, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Bin ich mir wert, den Sohn zu heißen? Das war dem Vater reichlich genug. Er hat ihm vergeben, wieder aufgenommen. Das Heimkehren kann oft etwas sehr Schönes sein. Ich habe früher viele solche Geschichten gelesen, wo ein Verlorener wieder nach Hause gekommen ist. Selbstverständlich ist das nicht. Selbstverständlich ist das Grab. Und mancher verdirbt auch, geht verloren in der Fremde. Als in den 49er und 50er Jahren ein Aufruf erging, dass man nach Kanada ausreisen durfte, wenn man einen guten Leumund hat, keine Gericht anhängen hat, wenn man frei ist von Belastungen, ein Mann, der ein Kind zu versorgen hat, ein lediges Kind, konnte nicht ausreisen. Aber bei vielen ist es möglich gewesen und viele sind auch nach Kanada ausgereist und haben dort sich als Holzfäller verdient, denn solche Leute konnte man dort brauchen und sie sind auch gut bezahlt worden. Aber nicht alle sind wieder zurückgekommen, einmal später. Zwei von solchen jungen Männern habe ich ganz gut gekannt. Ich bin bei ihnen gesessen, habe auch mit ihnen gesungen und wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Aber sie sind nicht mehr zurückgekommen. Auch sie sind in der Fremde geblieben. Ich weiß nicht, hat das Geld nicht gereicht. Die Rückfahrt mussten sie sich selber zahlen, aber sie sind nicht mehr nach Hause gekommen. Aber Jesus zeigt uns den Weg zum Vaterhaus. Er hat gesagt, ich gehe hin, ich werde euch eine Stätte bereiten, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ganz konsequent tut uns auch die Türen auf. Er macht uns die Tür auf zum Vaterhaus. Das hat er getan, als er am Kreuze hing. Mit unseren Sünden belastet, von Gott gemieden und verlassen. Als er ausgerufen hat, Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er dann das Haupt geneigt und ist verschieden. Dieser Moment, in dieser Sekunde, hat er den Weg freigemacht. Denn ist etwas passiert im Tempel. Der Vorhang, der die Menschen gehindert hat, zu Gott in das Allerheiligste vorzudringen, was nur dem Priester einmal im Jahr gestattet war. Dieser Weg war frei. Der Vorhang ist von oben bis unten zerrissen. Und jeder darf jetzt kommen, ganz nahe zu Jesus, zu unserem Vater. Es heißt ja, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Das ist wunderbar, wenn man das versteht. Und dann in die Praxis auch umsetzt und dann unterwegs ist, auf dem Weg ist zu Gott. Wenn jemand den Willen Gottes tun will, bereit ist dazu, der wird erfahren, ob die Rede von Jesus von ihm ist oder von jemand anderem. Was Jesus sagt, ist wahr. Was Jesus sagt, sollen wir uns ganz klar und deutlich merken. In Johannes 7, Vers 17 steht das Wort, wenn jemand dessen Gottes Willen tun will, dann wird er erfahren, dann wird er es inne werden, dass diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber ausrede. Was Jesus gesagt hat, hat er von Gott und das ist die Wahrheit und das ist großes Geheimnis, was er preisgegeben hat, was sonst ein Mensch nicht gefunden hätte. Sein Sterben tut uns die Tür auf zum Vaterhaus. Und die Menschen gehen nicht diesen Weg und sie sehen nicht die Schönheiten, die vor ihnen offen sind, die Schöpfung beweist. Sie sind deshalb auch ohne Entschuldigung. So kann sich niemand entschuldigen vor Gott, wenn er die Schöpfung sieht und nicht an Gott glaubt. In Römer 1, Vers 20 lesen wir auch ganz deutlich, denn Gottes unsichtbare Welt, sein Wesen, das unsichtbar ist, das ist seine ewige Kraft und seine Gottheit, die wird seit der Schöpfung, seitdem er die Welt, das All und alles geschaffen hat, wird sie ersehen aus seinen Werken. Gott hat es geschaffen. Wenn man sie wahrnimmt, wenn man nicht blind durchs Leben läuft, weil man so angefüllt ist mit irdischen Sorgen und für die Welt Gottes keine Sicht hat, keinen Blick hat, sodass sie keine Entschuldigung haben, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen und ihre Gedanken und ihr verfinstertes, unverständiges Herz war verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, weil sie blind herumlaufen in der Welt und all die Schönheit nicht sehen. Berge, Flüsse und die Seen, die Täler, deine Höhen, alles ist von Gott geschaffen. Ist nichts, was wir nicht sehen können, was von Gottes Schöpfung und was in der Liebe zu uns spricht. Die Menschen sehen es, glauben nicht an Gott. Der französische Schriftsteller und Philosoph Voltaire, der ganz klar gesagt, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Und viele Menschen sagen das auch. Sie äffen das nach, sagen es uns ins Gesicht. Es gibt keinen Gott. Warum? Weil sie nicht wollen, dass es einen Gott gibt. Sie wollen keinen Gott haben. Ich will nicht, denn ich will tun, was ich will. Ich bestimme mein Leben. Ich bin Herr über mein Leben. Ich sage, wo es lang geht. Und das ist dann der falsche Weg. Ich will tun, was ich will. Darum haben sie auch keine Entschuldigung einmal vor Gott. Und Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 13, ein ernstes Wort. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, der Weg ist breit, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die diesen Weg gehen. Der Weg ist eng und die Pforte ist schmal und der Weg steil, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die diesen Weg gehen. Aber wer weiterdenkt, wer den Mut hat, weiterzudenken, der wird ihm darauf kommen, dass Gott sein muss. Sonst wäre nichts da, was wir betrachten und wir selbstverständlich halten, dass es vorhanden ist. Wer bereit ist, über Gott nachzudenken, der wird auch erkennen, dass es einen Gott gibt, dass es sein muss, dass Gott da ist, dass er will, dass wir seinen Willen tun und nicht unseren Willen. Aber will ich überhaupt wissen, was Gott sagt? Will ich das wissen, was man erkennen kann? Will ich wissen, was die Bibel über Himmel und Hölle aussagt? Will ich das wirklich wissen? Im Alten Testament wird auch dieser Ort Hölle mit Gehenna übersetzt. Gehenna, im Alten Testament ein Ort der Verdammnis, der mit Gehenna bezeichnet wird, mit der Vorstellung des Verbrennens von Menschen. Das war Gehenna. Später auch wurde er als ein Platz des Leidens bezeichnet, ein Platz der Qual und eine Todesstätte war damit verbunden, wenn die Menschen über Gehenna geredet haben. In vorisraelitischer Zeit taten die Menschen in diesem Tal, Gehenna, auch Hinnomtal genannt, Menschenopfer gebracht, dem Gott Moloch, Menschen dargebracht. Eine furchtbare Vorstellung, Menschen an den Platz des Leidens, der Qual hinzubringen oder hinzuführen. Die Menschen hatten damals dem Gott Moloch, ihr erstes Kind geopfert. Ein furchtbares Anliegen, ein schlimmes Ansinnen. Gott Moloch war ein Eisengott, der erhitzt wurde, dem wurde das erste Kind gegeben. Die Menschen haben das getan. Und das leuchtet uns schon ein wenig auf Hölle hin. Ja, will ich überhaupt wissen, was Gott über Himmel und Hölle sagt? Viele Menschen wissen es aus dem Wort. Und sie sagen auch, herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Damit ist der Himmel gemeint. Es wird herrlich sein. Will ich überhaupt dorthin? Aber ich muss mich entscheiden in diesem Leben. Himmel oder Hölle. Eine andere Entscheidung gibt es nicht. Wir können es umformieren, wir können es nennen, wie wir wollen. Es gibt keine andere Bezeichnung. Himmel und Hölle. Wenn unser Herr Jesus ein irdisches Bild gebraucht, ein Bild, das wir jetzt sehen, um uns diese nicht-irdische Stätte, wo wir auch hinkommen können, was die Hölle bedeutet, um sie uns zu schildern, um sie uns zu erklären, so wird er uns aber auch die Zielbestimmung sagen, die gegeben ist, dass die Hölle ursprünglich ja für Menschen geschaffen wurde, nicht für Menschen geschaffen wurde, sondern für von Gott abgefallene Engel. Das war die Zielbestimmung dieses Ortes, die Hölle. So hat es gesagt. Wir lesen es nach in Matthäus 25, Vers 1, Vers 41. Dann, wenn wir vor ihm stehen und warten, wird er uns die Himmelstür öffnen. Dann wird er zu euch sagen und zu denen, die zu seiner Linken sind, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Geht dorthin, ein furchtbarer Ort. Wollen wir das unseren Liebmenschen, Mitmenschen zumuten? Können wir dazu schauen, wenn unsere Kinder auf diesem Weg gehen, wo es keinen Gott gibt, nur ewiges Leid, Jammern, Wehklagen, Schmerzen und Schreie. Der Ort, der für gefallene Engel geschaffen worden ist, wird der bleibende Ort sein für Menschen, die nicht an Gott glauben. Das ist sehr schlimm. Ein Platz des Leidens, der Qual, eine Todesstätte. Gehenna bedeutet auch Ort der Zerstörung, der Vernichtung und Aufgabe des Lebens. Das ist die, so umschreiben kann man auch diesen Ort. Ich gebe mein Leben auf, ich will ja gar nicht einmal glücklich sein später. Ich will jetzt glücklich sein, ich will jetzt leben und lande dabei an den Ort der Vernichtung. Hier mit dieser Hölle, mit diesem Gehenna wird der Ort deutlich gemacht von Gott, wo wir sein werden, wenn wir ohne Gott unser dieses Leben fortsetzen oder einfach immer wieder vom rechten Weg, vom schmalen Weg abkommen. Das gilt es zu bedenken. Jeder kann sich jetzt entscheiden dazu. Himmel oder Hölle. Auch im Neuen Testament werden Bilder gebraucht, die wir aber schon eher verstehen können. Jesus spricht zum Beispiel von einem Pfuhl, der von Feuer und Schwefel brennt. So nennt er es in seinem Wort. Er spricht auch von einem Wurm, der nicht stirbt, der immer weiter frisst. Und er spricht auch von einem Feuer, das nie erlischt. Und er spricht, dass es furchtbar ist oder schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn wir diese Warnungen in den Wind schlagen, glauben, wir werden schon wieder einmal zurechtbiegen. Aber jetzt will ich tun, was ich will. Diese schrecklichen Bilder, Gehenna, Hölle, werden uns, weil wir sie uns nicht so deutlich vorstellen können, werden aber hier von Gott gebraucht, und auch das Wort redet davon, dass es einen Ort des Verlorenseins gibt, dass es einen Ort der Verdammnis gibt, dass es eine Hölle gibt. Und er redet auch von einem Himmel, den es gibt. Aber wer dort nicht hineinkommen wird, das sagt uns auch in seinem Wort, damit wir nicht sagen können, das habe ich nicht gewusst. Oder wie es anders ausgedrückt ist, dass sie, weil sie ohne Entschuldigung sind, wird schlimmer sein. Aber es ist sehr schlimm, diesen Ort einmal sehen zu müssen. In der Offenbarung wird uns dieser Ort genannt, näher bezeichnet und auch die, die dann nicht hineinkommen. Denn für sie ist ein anderer Ort bereitet, also nicht der Himmel. Und in Kapitel 21, Vers 8 steht, die Feigen aber, Menschen, die feig sind, die ungläubig sind, Frevler und Mörder, Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener, die lassen wir uns noch einreden. Aber es kommt immer auch zu dem näher hin, was wir oft wieder tun, nämlich den Lügnern ist auch dieser Eintritt in den Himmel verwehrt. Allen Lügnern, auch denen wird ein Teil in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und das ist der zweite Tod. Die werden da nicht hineinkommen. Damit wir verstehen, wie herrlich sein Reich sein wird, hat uns auch das, was wir darüber wissen müssen, in seinem Wort ganz deutlich gezeigt. Zeigt uns die schrecklichen Bilder des Verlorenseins und auch die Bilder, die herrlich sind, um uns diese Städten zu schildern. Unsere Vorstellungswelt ist ja begrenzt. Wir können die nicht überall durchsehen. Was nicht mehr in unserem Blickfeld ist, ist uns verborgen. Wir können uns auch den Himmel nicht vorstellen. Mit unserem eigenen Verstand und unsere Prinzipien reichen da nicht hinein. Die Grenzen unserer Vorstellungswelt können wir nicht überschreiten in Gedanken. Aber Gott hat uns da ein wunderbares Wort gegeben und sagt im 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, was in keines Menschenherz noch nicht gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, und jetzt bitte aufpassen, denen bereitet hat, die ihn lieben, die Gott lieben, denn die werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Er sagt nicht, die sich einmal bekehrt haben. Er sagt nicht, die einmal Ja gesagt haben. Die ihn lieben, denn das muss Nachfolge sein nach der Bekehrung. Die werden das sehen, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was noch kein Mensch erfahren hat, werden die sehen, die Gott lieben. Da müssen wir mal schon wirklich jetzt darüber nachdenken. Liebe ich wirklich Gott, dass ich bereit bin, auch für ihn etwas zu tun, auch wenn es mir keine Freude macht? wenn ich immer nicht bei Gott sein will und diesen Ort, diese Gemeinschaft meide, weil ich woanders sein will, ob die dann auch singen können, ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank, ich will treten in den Vorhof mit Preis, das ist dann dahingestellt. Mit der Hölle sind auch schreckliche Bilder uns vor Augen gestellt. Auch Gehenna genannt, war ein Teil an der Seite der Stadtmauer von Jerusalem, das Tal Gehenna. Das ist dieses furchtbare Verbrechen geschehen mit den Opfern an Moloch, den Kinderopfern. Und wenn Jesus dieses irdische Bild gebraucht, um uns diese nicht irdische Stätte zu schildern, nennt uns genau die Zielbestimmung, dass dies nicht der Ort ist für uns, nicht für uns geschaffen, sondern für die von Gott gefallenen Engel. Alle diese Bilder, die uns nicht schmeicheln, die wir gern verdrängen wollen aus unseren Gedankengut, die wir unseren Kindern nicht zumuten möchten, die uns bewegen sollen, alles zu tun, damit sie nicht diesen furchtbaren Ort einmal schauen müssen, die werden hier gebraucht, um uns das Verlorensein und die Verdammnis klar zu machen. Wir können uns aber auch den Himmel nicht vorstellen. Da sind unsere Begrenzungen gesetzt. Wir können uns den Himmel nicht vorstellen. Ja, will ich mir denn den Himmel vorstellen? Viele lassen das einfach an sich vorbeigehen, die wollen das gar nicht annehmen oder erwähnen. Wer will überhaupt wissen, was Gott sagt über Himmel und Hölle? Wie kann ich denn erkennen, wenn ich die Bibel nicht frage? Wenn ich selber sage, herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde und Freude rein in den Himmel. Aber wenn ich hier auf der Erde das nicht mehr tun will, was Gott sagt, weil ich meinen Dickkopf durchsetzen will und das tun, was mir Freude macht. Das ist ganz klar angesprochen mit diesen Worten. Es ist schade, dass sich Menschen überhaupt nicht belehren lassen und nicht bedenken, dass es einen Ort der Zerstörung und der Vernichtung und der Aufgabe des Lebens gibt. Und sie leben dahin, wollen nichts gelten lassen und sich nichts sagen lassen. Denn alles, was sichtbar ist, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können, was uns in Bildern übermittelt wird, ist in unserer Zeit zeitlich. Das ist jetzt, das ist zeitlich. Das Unsichtbare, was wir noch nicht aufnehmen können, auch noch nicht sehen können, das ist ewig. Das ist bei Gott. Das Zeitliche haben wir hier auf Erden. Das Unsichtbare ist weltlich. Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Aber damit wir das noch nicht Sichtbare, was einmal sein wird, auch erfahren können, damit wir es auch erleben können und für uns in Anspruch nehmen können, dazu ist etwas notwendig. Ein gehorsamer Schritt. In Kolosser 1, Vers 23 wird uns das ganz genau erklärt. Bitte um euer Gehör, denn es ist sehr wichtig. Gott sagt nicht, wenn ihr euch einmal bekehrt habt, dann ist alles in Ordnung. Dann tut nur, wie ihr wollt. Gott sagt, wenn ihr aber nur bleibt im Glauben, wenn ihr nur bleibt im Glauben, den ihr angenommen habt, als ihr gläubig geworden seid, als ihr Jesus in euer Herz hineingelassen habt, wenn ihr nur bleibt im Glauben, wenn ihr gegründet seid und fest und nicht abweicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt wird, allen Geschöpfen unter dem Himmel, wenn ihr davon nicht abweicht, ich, Paulus, bin ein Diener des Wortes geworden, aber auch erst nicht abgewichen, obwohl man ins so übel mitgespielt hat, dann wird auch der Mensch das Unsichtbare erfahren. Und jeder, wenn ihr nur bleibt im Glauben, bleibt im Glauben, das ist Gottes Wort. Jesus redet ja zu uns, so wie wir es verstehen können. Wenn ihr nur bleibt im Glauben. Und dazu hat er uns auch Worte gegeben. Ich kann sie nicht alle wiedergeben heute. Aber zum Beispiel sagt im Anschluss an das, wenn ihr nur bleibt im Glauben, wenn ihr gegründet und fest seid, dann sagt er auch eine Warnung in Hebräer, und eure Versammlungen nicht verlässt. Und eure Versammlungen nicht verlässt, wegen irgendwelcher anderen Dingen, die euch das Leben vorgaukelt, die aber nichts mit Gott zu tun haben. Lest es selber nach. Hebräer 10, Vers 25. Und unsere Versammlungen nicht verlassen, weil es bei etlichen von euch Sitte ist oder der Brauch ist. Da geht man einfach nicht mehr zu Gottes Versammlung, geht man woanders hin. Aber das kann man so einrichten, dass es nicht so sein muss, wenn mir das Wort Gottes, das Gebet der Gemeinde etwas bedeutet. damit ich nur bleiben kann im Glauben und nicht abweiche. Und es kann sein, dass ich abweiche, aber dann habe ich mich für den anderen Teil entschieden. Jesus redet so zu uns, wie wir es verstehen können, damit wir keine Entschuldigung haben, wenn wir immer wieder das andere tun, was Gott nicht will von uns, dass wir es tun. Alles, was wir über Gott in dieser Welt wissen, das wissen wir aus der Bibel. Nicht, was uns die Menschen einreden. Wissen wir aus der Bibel. Und Gott redet ganz klar und deutlich zu uns. Ich möchte ein kurzes Beispiel bringen. Ein Beispiel darüber, weil Gott uns das so sagt, damit wir es verstehen können. Weil wir vieles nicht verstehen können. Wenn er in seiner Sprache immer redet, was wir nicht verstehen können, was nur er weiß. Ein Atomwissenschaftler kam eines Tages nach Hause, nachdem er wieder vieles getan hat in der Kernforschung, Vorlesungen gehalten hat auf den Universitäten, kommt nach Hause, er ist müde, setzt sich in den Lehnstuhl und liest die Zeitung. Er will Ruhe haben, aber da kommt sein 8-jähriger Sohn herein. Er ist erst 8 Jahre alt und sagt, Vater, hast du heute wieder Atome gespalten? Ja, sagt der Vater, ja, habe ich. Und liest weiter in der Zeitung. Vater, sag, hast du, ja, ich habe heute, ja, gut. Er liest weiter. Herr Vater, wie spaltest du dein Atom überhaupt? Brauchst du dazu eine Axt? Also, wie tust du das? Er gibt ihm noch immer nur die Antwort, ja. Und nein. Und dann sagt der Sohn, aber Vater, in der Schule haben sie heute gesagt, du kannst ja gar nicht Atome spalten. Da legt der Vater die Zeitung weg, wendet sich seinem Sohn zu und sagt zu ihm, hör mal, mein Sohn, sagen meist alle Väter, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Hör mal, mein Sohn. Und er wird dann beginnen, ihm die Atomspaltung zu erklären. Aber so, wie es der 8-jährige Bub verstehen kann. Nicht so, wie er es in den Hörsälen der Universitäten macht. Kann keinen wissenschaftlichen Vortrag halten. Das würde der Bub nicht verstehen. Anlügen möchte ihn auch nicht. Das wird er nicht tun. Wird also sagen, hör zu. Und er wird versuchen, in einer Sprache, die dieses Kind schon versteht, ihm zu erklären, wie ungefähr Atome gespalten werden. Ist kein leichtes Unterfangen. Er redet zum Kind in der Denkweise und in der Prinzipweise, wie das Kind das verstehen kann. So wird er auch seine Worte wählen, dass es der Sohn versteht. Und er will ihm die Prinzipien ganz deutlich machen, was es um sich hat, um die Atomspaltung. Gott hat ja auch nicht in einer himmlischen Sprache mit uns geredet, über sein Wesen. Das würden wir nicht verstehen können. Sondern er hat uns die schrecklichsten Bilder dargestellt, über den Himmel und über die Hölle, damit wir es begreifen können, weil es sehr furchtbar ist, einmal dorthin zu kommen. Er hat schreckliche Bilder dargestellt. Eine Ewigkeit ohne Gott hat uns nicht schön erklärt, für schön erklärt. Alles, was wir wissen müssen über die Gebote Gottes, sagt uns das Wort. Was wir über die Sünde wissen wollen, sagen uns die Gebote selbst. Sagen es ganz klar. Und da ist es auch verständlich, dass Martin Luther die Ablasstheorie nicht gelten lassen wollte, weil sie die Wege zeigen, die in die Irre führen, die wieder in die Hölle führen, die nach Gehenna führen. Wo dann den Menschen mitgeteilt wird, wenn du so und so viel Geld gibst, kannst du noch herausgebetet werden aus dieser Verdammnis, aus dieser Hölle. Aber das geht nicht, das stimmt nicht. Luther hat das erkannt, denn er hat die lateinische Sprache dann gelernt und er hat gesagt, das stimmt nicht. Diesen Weg dürfen wir nicht weitergehen, dürfen wir nicht weiter predigen. Wir wissen auch alles über unsere Vergebung, dass uns die Sünden vergeben sind, nur aus der Bibel und sonst aus nichts. Und wo wir einmal sein werden, wissen wir auch aus der Bibel. Das sagt uns Gottes Wort. 2. Korinther 5, Vers 1 schreibt Paulus an die Korinther einen Brief. Und da schreibt er, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte einmal abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Er sagt nicht, dann werden wir vielleicht einmal ein Haus, ein Heim haben im Himmel. Er sagt auch nicht, ich weiß es, ich, Paulus, weiß es. Er sagt, wir wissen es, wenn wir hier die Erde verlassen müssen, dass wir einmal ein Haus, einen Besitz haben werden im Himmel eine Wohnung bei Gott, dem Vater. Wir wissen es. Und auch, dass ich errettet bin, steht genauso im Wort Gottes. Haben wir schon oft gelesen. Woher wissen wir, wo wir einmal sein werden, wie es dort ungefähr aussieht, wo wir nicht hinkommen möchten, wo wir alles daran setzen, um unsere Kinder von diesem Ort fernzuhalten. Zeigt uns Gott in seinem Wort ein Bild, das schrecklich ist. Und erzählt er eine Geschichte von einem Mann, der Lazarus heißt, sehr arm war und nichts genug zu essen hatte. Und der an einem Tisch saß, der einem reichen Mann gehörte. Was da herunterfiel, hat er versucht zu ergattern. Aber oft haben es die Hunde weggefressen. Und sie haben an seinen Geschwüren geleckt, mit denen er auch geplagt worden ist. Er war schon, könnte man sagen, im Tal des Leidens. Viele meinen, der hat hier schon seine Sünden abgebüßt. Ganz so ist das nicht. Er hat getan, weil ihm das auferlegt gewesen ist. Aber dann sind sie gestorben. Zuerst der Lazarus. Und er wird von Gottes Engel, in den Schoß Abrahams getragen, hineingelegt. In der Herrlichkeit, die bereitet ist für die, die Gott gehorsam sind. Aber auch der Reiche ist gestorben. Und als er dann seine Augen erhob, dann befand er sich in der Hölle. Und es war furchtbar für ihn, dass er das erkennen musste, wo er jetzt ist, wo es nur Qual ist, wo nur Schmerz und Leid ist. Im ewigen Feuer muss er leiden. Aber Gott sagt ja, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn hergegeben habe für dich, ans Kreuz gegeben habe, damit alle, die an ihn glauben, nicht sich einmal bekehrt haben. Denn alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Denn man kann unter dem Weg, den wir eingeschlagen haben bei der Bekehrung, weitergehen und auch verloren gehen und auch in die Irre gehen, dass sie nicht verloren gehen. Du nennst Jesus deinen Herrn. Ja, dann lass ihn Herr sein in deinem Leben und rede ihm nicht dauernd da rein. Tu das, was er dir sagt. Lies doch selbst sein Wort. Dann wirst du herauskommen aus deiner Not, aus deinem Leid und der Traurigkeit. Das ist das beste Kurmittel, das wir haben, Gottes Wort, das uns die Antworten gibt, wenn wir glauben, wir können nicht mehr weiterleben. Es hinten vorn steht es an, wir können nicht mehr. Lies Gottes Wort, er wird es dir zeigen. Und dich wieder froh machen. Lass ihn Herr sein in deinem Leben. Es ist oft so, dass wir mit Menschen reden. Wir brauchen dann selten das Wort, ja, der ist in der Hölle, der muss leiden. Wir haben selber Angst, man würde uns auslachen. Aber ist es nicht ganz klar so? Unlängst hatten wir ein Gespräch mit einer Frau, die schon viel gehört hat vom Wort. Ihr ist schon oft gesagt worden, was sie tun soll, damit sie diesen Ort nicht kennenlernen muss, dieses Gehenna, diese Hölle. Aber sie wollte auch hier nicht hören. Als wir begonnen haben, haben wir auch von einem Mann geredet, der auch kürzlich gestorben ist, so viel wir es beurteilen können, ohne Gott. Aber die Frau hat gesagt, jetzt ist er erlöst von seinem Leiden, er ist gestorben. Sabine hat eine Evangelisation gleich gestartet, die hat ihr so viel von Jesus erzählt, wo ich dann gemerkt habe, die will das nicht anhören, annehmen. Sie hat es ja schon so oft gehört. Deshalb bin ich halt immer wieder auf Jesus hingewiesen. Und ich habe dann noch gesagt, ja, das stimmt nicht. Die Leiden jetzt in dieser Welt sind vorbei bei diesem Mann. Aber wie wir es in der Ewigkeit sein, da beginnen erst die Leiden. Da können sie nicht mit einer Morphiumspritze behandelt werden, dass man wieder eine Zeit Ruhe und ohne Schmerzen ist, Ruhe hat. Das sind die Qualen ewig. Die hören nicht auf. Es muss ein furchtbarer Ort sein, von dem uns Gott so große Warnungen zukommen lässt, dass wir alles tun, um nicht dorthin zu kommen. Jesus sagt, ohne mich ist das Leben sinnlos. Und er will uns das Leben zeigen, die Nachfolge, die richtige Nachfolge, die er darunter versteht. Und sagt uns, wenn wir nur glauben, was er uns sagt. Es ist wichtig, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Mit Jesus ist jeder Tag ein Schritt zum Ziel. Und jeder Tag mit Jesus ist ein Schritt nach Hause, in die Heimat, bei Gott. Sie ist nicht selbstverständlich. Ist nicht selbstverständlich, dass wir dorthin kommen, unterwegs sind, so wie der verlorene Sohn. Aber auch er musste vor seinem Vater bekennen, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen den Himmel. bin ich, so wie ich bin ich nicht wert, dein Kind zu sein. Aber wenn wir das noch nur wissen, dann müssen wir auch wissen, dass wir große Verantwortung haben, unseren Mitmenschen gegenüber, besonders unseren Kindern, sie von diesem Ort fernzuhalten, dass sie diese Qualen nicht in der Ewigkeit, für alle Zeit, für immer ertragen müssen. Davor möge Gott uns bewahren. Amen.